Hälfte vom Äther. Frauensendungen
am Donnerstag vom 8. bis 9:30
und die Wiederholung am Samstag von 14:30 bis 15:30.
In der heutigen Frauensendung geht es um Jutta Heinrich. Jutta Heinrich ist bei uns vor allem als Schriftstellerin vom Roman «Das Geschlecht der Gedanken» bekannt. Sie ist 1940 in Berlin geboren, hat verschiedene Berufstätigkeiten ausgeübt und 1972 dann angefangen, Sozialpädagogik zu studieren. Nachher hat sie an der Universität Hamburg ein Literaturstudium angefangen. Seit 1975 ist sie freie Schriftstellerin. Sie hat verschiedene Preise bekommen und verschiedene Stipendien. Eben bekannt ist sie worden vor allem durch den Roman «Das Geschlecht der Gedanken», der im Verlag Frauenoffensive München herausgekommen ist. Er ist auch übersetzt worden in verschiedenste Sprachen. Jutta Heinrich hat auch Theaterstücke geschrieben und ein zweiter Roman, der heisst «Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein», ebenfalls im Verlag Frauenoffensive München, wo sich vor allem mit der Atombedrohung befasst. In Zürich war Jutta Heinrich, wie sie aus ihrem Roman «Das Geschlecht der Gedanken» ein Theaterstück gemacht hat, das im Neumärt uraufgeführt worden ist. Ich habe mit Jutta Heinrich ein längeres Gespräch geführt. Für all die, die sie noch nicht kennen, zuerst aber am Anfang ein Text von ihr.
Die Geschlechtlichkeit der Badehauben. Es ist Freitag mitten in der Mittagszeit. Die Schwimmhalle liegt im Halbschlaf. Das Wasser ist unter sich, unbespritzte hellblaue Kachelwände beschützen es. Die verlassenen Springtürme beugen sich spiegelnd über die ebene Fläche. Eine Kirche für das Wasser. An den Rändern gurgelt und sogt es leise. Die noch in Ruhe gelassenen Wellen zischeln von Schnitten und Rissen, die ihnen durch die Kanten der Körper zugefügt worden sind. Nur zwei ältere Frauen schwimmen sacht hin und her, teilen das Wasser mit damenhaften Brustschwimmbewegungen, halten die Köpfe artig gereckt, damit die bunten Gummiblumen auf den Badehauben, überwiegend Nelken und Margeriten, nicht nass werden. Aus dem Waschraum der Frauen, aus dem jetzt keine Körperbürsten, Waschlappen, Haarwaschmittel und Seifen zu Boden fallen, zieht an der runden schwarzen Uhr, die satt und ruhig tickt, eine letzte Geruchsschwade vorbei, eine Mischung aus Kartoffelsalat und feuchten Handtüchern, bis sie von den Reinigungsmitteln aus den Toilettengängen getilgt wird. Selbst das hohe Fenster, das über die ganze Wand läuft und die Springtürme spiegelt, steht übermäßig durchsichtig und geputzt da. Mein Blick stürzt geradezu durchs Glas in einen schäbigen Garten und bleibt an jungen Bäumen hängen, die dunkel und ungrün in die Halle schauen. Um den Beckenrand laufen ein wenig gelangweilt, wenn auch mit wachsamen Augen, drei Aufsichtspersonen, zwei davon Männer, sonnenbankbraun, mit kräftigen Oberschenkelmuskeln, die bei jedem Schritt aufspringen, und eine junge Angestellte in kalkweißen Hosen, einem gleichfarbenen T-Shirt und auf den Lippen ein glänzendes Himbeerrot. Die beiden Bademeister belegen äußerst zwingend, dass es sich bei der weiblichen Person um einen Lehrling handelt, im Zeichen einer üppigen Pubertät, denn sie kommen so wenig von ihr los wie Fliegen von einem Fliegenfänger, umschwirren sie einzeln oder stehen aufgeregt beieinander, nur um sie durchzutuscheln, vom Busen bis zur Fessel und umgekehrt. Ihre Lehre scheint überwiegend darin zu bestehen, sich in ungefährlicher Entfernung aufzuhalten und die stummen Zudringlichkeiten mit einem Dauerlächeln zu erwidern. Und wie sie sich auch dreht und wendet, biegt und reckt, die beiden sind schon da. Nie ist ein Wort zu verstehen, nur ein Raunen, eine Angespanntheit liegt in der Luft. Geschlechtseindeutigkeiten zu Bakterien geworden, wechseln von einer Badebeckenseite auf die andere, während die beiden Schwimmerinnen noch immer ihre Runden ziehen oder sich ausruhend ans Drahtseil hängen, eine Weile miteinander flüstern, bis die eine mit den scharlachroten Blumen auf der Haube sich erneut vorsichtigen Schwimmbewegungen hingibt und die zweite ihr folgt, Brust unter Wasser, Badehaubenblumen in die Höhe. Und dann passiert es. Das Große, das Unvorhersehbare tritt ein. Die Schwingtür unter der Aufschrift Männer wird aufgestoßen und wie aus ihrem Schusswind herausgefallen in die Halle gestürzt, steht er da, unvermittelt, schlagartig ein Einbruch in die ruhige Betrachtungsfläche. Ah, was für ein Mannsexemplar und in welch unübersehbarer Geballtheit und Wucht seiner Pubertät. Von der ersten Sekunde an steht er da wie ein Blitz, der in alles dreinfahren muss. Ein Blick genügt, den Körper zur Schlagkraft geballt, nichts los, absolut tote Hose. Die Augenbrauen fahren aufeinander zu, die Augen verkleinern sich, überfliegen im Tiefflug die Halle. Ätzende Öde, vorn, hinten und in der Mitte, bloß das junge Mädchen, das einmal kurz und bündig durch die Augen gezogen wird, das an der Kachelwand lehnend, auch ohne ihn kaum mehr über eine natürliche Regung verfügt, sich sinnig den Zustand ihrer Fingernägel betrachtet, die ihn noch nicht gesehen hat, sich jetzt aber unter der Ahnung seines Blickes ein wenig mehr verkünstelt, am Fingernagel kaut und gleich darauf hastig den Rettungsring kontrolliert, als hätte sie zu beweisen, dass sie auch zur Arbeit anwesend ist. Seine Aufmerksamkeit kehrt zurück in den großen linkischen Körper, in den er so anrührend eingeschlossen ist. Er dehnt sich sodann, spannt sich an, beginnt die Sporen seiner Muskeln vorzuführen, an den Oberarmen, der Brust, den Schenkeln und allmählich, aber folgenschwer dribbelt er sich ein, ermuntert und gestützt von einem lauten Schniefen. An ihm stimmt einfach alles, knappe Badehose mit ernsten Streifen, kurze buschige Haare über den Ohren wegstehend, triste Schwermut in den Augen, beleidigter und trotziger Gesichtsausdruck, eine empfindliche Kindlichkeit überspielend, dünne Lippen schon geschult im Schweigen, drängelnde Ansammlung von Bartflaum auf den Wangen und am Kinn, sehniger Hals mit beginnender Stoppelbildung über dem Adamsapfel und abklingender Pickelneigung, wirre Haarbüschel um die kleinen, aber spitzen Brustwarzen, eine leichte, wundervolle O-Beinschwingung von den Oberschenkeln abwärts bis in die Waden und über allem eine sehnige Schnelligkeit und Überaktivität, die seine Innenräume zu bersten droht. Ach, wie kraftverzehrend es sein muss, ein richtiger Mann und damit der andere zu werden. Und ich frage mich, ob Pubertät bedeutet, die phallische Wehrpflicht anzutreten. Inzwischen ist er ganz im Kampf mit sich selbst, dribbeln und schniefen, spannen der Armmuskeln, dribbeln und schniefen, spannen und loslassen des Trizeps, Ratschlagen mit den Armen, dribbeln und schniefen, die Arme nach vorn zur Boxerpose, Fäuste wieder zurück an den Brustkasten, dribbeln und schniefen und die komplette Serie noch einmal von vorn mit zunehmendem Tempo. Während dieser Übungen läuft er endlich langsam, aber gezielt zur Höchstform auf. Die Halle erbraust unter seiner Bewegung, seinem tosenden Auftritt. Und ich sehe, wie unter höherer Gewalt auf die Uhr, 12:12. Immer wieder lugt er schnell und streng unter seinen Armen hervor, sieht nach der jungen Angestellten, die ihn immer noch nicht beachtet, stattdessen mit einer durch und durch profanen Arbeit beschäftigt ist, Schwimmwesten sortieren und das mit dem Rücken ihm zugewandt. Und ich faul, aber gebannt auf den Steinplatten sitzend, bin bereits an die 40 und damit sehr entschieden von unaufregender Nichtvorhandenheit im weiblich-sexuellen Rentenalter und nur noch von den Wechseljahren bedroht. Ihm bleibt also weiterhin nichts übrig, als sich ungesehenen, aber endlosen Kniebeugen zu unterwerfen, 12:08. Die Arme in Adlerpose von sich gebreitet, wird der Körper jetzt angetrieben, sich mehr als 30 Mal dem Boden zu nähern und wieder in die Senkrechte zu schnellen. 11:06. Auch die beiden inzwischen uralten Schwimmerinnen bewegen sich gleichfalls unberührt, ja naiv. Nichts als gelassen hin und her, hoch und runter, die Knospengummihauben auf der Wasseroberfläche, ein stetig dahinziehendes Blumenbeet. Nichts, was bis zu seinem Erscheinen in der Halle war, ist mehr an der Stelle. Die Atmosphäre ist aus den Fugen geraten. Seit seinem Dasein, seinem Eintritt in die Schwimmbadwelt, wird klar, dass dieses fade, döselnde Chlorwasser, die mährige Ruhe, das kindische Hellblau der Kachelwände, der spießige Gartenlaubenplatz vor der Panoramascheibe, ja die ganze überwärmte und altjüngferliche Halle, nichts ist als weibisches und weibliches Und dafür war er nun gekommen, obwohl noch in der phallischen Grundausbildung, dem ein Ende zu machen. Trotzdem rücken die Uhrzeiger aufeinander zu, 4:54. Ein kleiner Lichtblick. Die beiden Bademeister beachten ihn mindestens 20 Sekunden lang, sind offensichtlich sehr beeindruckt, was da an ihresgleichen heranreift. Und der Junge, so ermuntert, nun doch Anerkennung gefunden zu haben, findet noch inmitten der Verausgabung Zeit, mit Blicken und Zeigefinger auf das Mädchen zu deuten und an seinem Körper einen felinischen Busen nachzuzeichnen. Alle drei amüsieren sich hämisch über den grandiosen, in der Tat einmaligen Einfall. Endlich, endlich zeigen sich die ersten Erfolgsschweißperlen auf der Stirn, der Nase und der Oberlippe. Das Gesicht gewinnt an Blässe und Ernsthaftigkeit. Die Augen verschwärzen sich der Anstrengung gemäß und blicken pfeilgerade auf das alberne Wasser. Gleich wird er das unterforderte Element aufwühlen und bezwingen. 12:02. Das prachtvolle Exemplar dribbelt nun aus. Sehniges Hoch- und Niederschnellen auf der Stelle, Lockern der Kniebeugen schweren Beine, keuchendes Schniefen, wobei der Adamsapfel heftig auf und nieder geht. Und als Belohnung stellt sich die Trophäe der Leistung ein, Schweißbildung. So entsprechend heftig, dass es ihm von der Nase tropft, der Bartflaum um den Mund und am Hals klatschnass wird, wenn auch um die Ohren und die Halsschlagader eine gefährliche fleckige Röte läuft, die ganz sicher nicht beabsichtigt war. In diesem Falle ist nur gut, dass niemand auf ihn schaut. Nur der andere in ihm wird fordernder und übermächtiger. Natürlich hätte die junge Angestellte längst auf ihn aufmerksam werden können. Sie hatte die Schwimmwesten sortiert, eine bunte Leine mit Plastikbällen aus der Ecke gezogen. Aber sie tut weiter nichts Besseres, als an der Wand zu stehen und auf die pantomimischen Zweideutigkeiten ihrer Kollegen zu reagieren, indem sie den überanstrengten Liebreiz ihres Lächelns ausweitet, die weißen Zähne breiter entblößt und am T-Shirt zupft, das in der Länge nachgibt. Es ist ganz kurz vor 12 Uhr. Inzwischen ist dann die Endphase seines Kampfes eingetreten. Es wird höchste Zeit, den hinteren Raum, der vorher mit Blicken vermessen wurde, im Sturm zu nehmen. 12:01. Er durchmisst mit großen, schweren Schritten. Rennen ist verboten. Mit Unterstützung eines sportlichen Atmens die Länge der Schwimmhalle nimmt die letzte Etappe bis zum Sprungbrett. Da plötzlich sieht ihn doch das Mädchen. Scheu und zwiespältig wagt sie einen Blick, während er auf den Sprungturm zugeht, die Eisenleiter erklimmt und durch die Stufen hindurch noch einmal einen Blick Feuerwerk auf sie runterlässt. Sie schließt verstört und abrupt die Lider, verdreht den Körper in eine abwehrende Haltung, sinkt fast unmerklich an gelbliche Wasserschläuche, die von der Wand herabhängen, kaut dann so bestimmt am Mittelfinger, als müsse sie Rettungsinstrumente überholen. Gleich darauf sehe ich sie in der Damentoilette verschwinden. Es schien ihr nicht eine Sekunde länger möglich, die Gesichtszüge und Körperlinien in diesem herzzerreißenden Höhepunkt unter Kontrolle zu halten. Die Verstimmtheit, mit der sie an mir vorbeilief, brachte mir den Satz zurück, den ich vor kurzer Zeit gelesen hatte. Der Junge wurde zu Urgu, einem männlichen Zauberdrachen, der ein Mädchen in der Gewalt hat und die Fähigkeit besitzt, sich nach allen Richtungen hin auszudehnen, sodass für das Mädchen keine Möglichkeit besteht, aus dem Bereich des Ungestüms herauszugelangen. Inzwischen steht er endgültig auf dem Brett, das den Sprung bedeutet, ganz gehalten vom Rausch seiner Wichtigkeit. Das durchsichtige Glas spiegelt ihn lustvoll, der Baumsaft schießt jäh auf, die Zweige spreizen sich vor Neugier hinter dem Fenster und die Borke glänzt in einem tiefen Schwarz. Es ist auf den Schlag 12 Uhr mittags, die Stunde des jungen Hahns. Was ist los? So dicht vor dem Ziel, kurz vor dem Einsatz der Kür, entweicht ihm die Luft? Er steht ganz einfach nur da als einer, der dasteht. Wo ist der andere in ihm? Steht nach all den Strapazen Absprung bereit und dreht sich einfach nur um, sieht ganz schlicht, ohne Geschlechtslack, nur menschlich auf die Uhr? Genau 12:03. Ob die Zeit für ihn aus dem Zenit herausgetreten ist? Nein, da war es wieder. Sein ruckartiges in die physische Kraft treten. Mit beiden Händen greift er sich an den Rücken. Sehr aufgerichtet sucht er scheinbar etwas in der Hose. Den Kopf nach oben mit einem ungehaltenen Gesichtsausdruck, die tabakbraunen Kurzlocken kreuz und quer, zieht und zerrt er an der strammen Badehose, während ich die Vorstellung habe, dass er einen schönen Bal darstellt und er auch mit weitaus weniger Lyrik ganz sicher einen imposanten Besetzungsflurschaden hinterlassen würde. Da er findet, was er suchte, die Badekappe. Er schlägt sie mit der rechten Hand in der linken aus. Sollten sich Staubfussel gesammelt haben? Und noch einmal, in einem einschneidenden Augenblick, so kurz vor dem Schützen des Kopfes, sucht sein Blick das Mädchen, das sich wieder zur Verfügung stellt, überfährt sie von oben bis unten wie ein Rasenmäher. Diesmal aber richtet sich das Mädchen auf, beißt sich ein wenig ungehalten in die himbeerroten Lippen und wendet sich so unzweideutig ab, als hätte sie zwischenzeitlich ihr Geschlecht wechseln können. Der junge Hahn zieht sich die Mütze über den Kopf. Ein einfacher, glatter Gummiüberzug ohne jeden Schnörkel in einem trüben Blau. Das Darüberziehen hat so entschlossen, vor sich zu gehen, dass der Gummi bis über die Ohren hin nachgibt, um dann wiederum bis in die Höhe der Schläfen hochgekrempelt zu werden. Ein kurzer Schlag auf den Kopf unterstreicht den Eindruck, dass es jetzt keine Bademütze mehr ist, sondern der lebensnotwendige Kopfschutz eines Rennfahrers, Bobfahrers oder Segelfliegers. Merke, richtige Männer tragen niemals Badehauben, Badehüte, allenfalls Badekappen, Bademützen, richtig ist immer Überzieher. Gleich darauf überschlägt sich alles im wahrsten Sinne des Wortes. Die Füße geben Zeichen, dass alles bereit ist. Ausrichten auf der Stelle. Die Spannung läuft hoch, durchströmt die geschwungenen O-Beine, erfasst den Unterleib, den Brustkasten, der sich weitet. Die Augen fixieren das Wasser, der Mund wird tellergroß geöffnet, zieht Luft für den Hochsprung. Und just im letzten Augenblick sammeln sich auch einige Vögel, die auf den neugierigen Zweigen sitzen und sich vor Beifall selbstverständlich kaum auf den Zweigen halten können. Dann schießt er durch die Luft, wirbelt die schläfrige Atmosphäre auf und landet platschend im Wasser, das sich aufbäumt, aber ein riesenhaftes Loch freigibt, in welchem er erst einmal für längere Zeit verschwindet. Lange genug war das Wasser zum Müßiggang verurteilt. Jetzt tritt es freudig schwappend über den Beckenrand. Die beiden Schwimmerinnen schaukeln haltlos auf den Wellen. Die Augen treten ähnlich weit heraus, wie die Badehaubenblumen hochstehen. Und ratlos auseinandergerissen, rettet sich die eine an die Stufen und die andere unter den Schutz des Absprungturms. Sofort darauf flüchten sie aus dem Wasser, tapsen am Beckenrand entlang. Die Blumenbadehauben in der rechten Hand bewegen sie sich so unsicher und tastend, als hätten sie ihren Kopf mit abgesetzt, holen sich aus dem Fach ihre geblümten Kulturbeutel und verschwinden im Duschraum. Für eine kurze Zeit könnte es vollkommen still und vollkommen friedlich sein. Nicht einmal das Geschlechtsraunen würde stören. Doch die beiden Bademeister haben sich ein ganz anderes Spiel ausgedacht. Sie weiten arglos ihren Kontrollgang aus und versuchen heimlich, aber zäh, ihrer Kollegin einen Kaugummi auf den Hals zu setzen. Sie dreht und windet sich völlig tonlos, versucht dieser klebrigen Berührung irgendwie zu entkommen. Ein merkwürdig, unauffälliger, aber atemloser Tanz ist zu sehen, ein Schrauben und Tänzeln, Heranmachen und Weghüpfen, die peinvoll akrobatische Umsetzung des Geschlechtsraunens in einem Bewegungstanz. Nach langem verstohlenen Ringen haben sie doch den Kaugummi am Halsausschnitt ansetzen können. Sie schleichen feixend von dannen und sie steht allein vor dem hohen Fenster und verrenkt sich angewidert, um die festklebende Masse aus den Härchen zu reißen. Und da taucht der Junge wieder auf am unteren Ende des Beckens, sein Kopf schnellt kurz in die Luft, eine Wasserfontäne entweicht dem Mund, Augen geschlossen, tief Luft geholt, schraubt er sich abermals in die Tiefe und durchkrault im Schmetterlingsstil von Wasserbergen verdeckt und begleitet Bahnen und Straßen ins Wasser. Das Wasser ist springflutartig aufgerissen. In der Halle echot ein solches Prusten und Spritzen, dass ich mir einbilde, die Uhr nicht mehr sehen zu können. Aber sie geht, sie zeigt 12:12 und noch immer ist keine Ermüdung zu hören. Die Halle füllt sich. Zwei ältere Ehepaare betreten die Schwimmhalle. Vier typische Warmbadetagbesucher, die weniger kommen, um zu schwimmen, als die Glieder im warmen Wasser gelenkig zu erhalten. Sie sind geschlechtsvorschriftsmäßig ausgerüstet. Die beiden Männer, fleischfarbene, simple Badekappen, die wie Glatzen auf dem Haar sitzen, grau-grün-schwarz gestreiftes um den Unterleib, in der Leistenhöhe die Applikation eines springenden Delfins, die Frauen Blumenranken und lyrische Ornamente mit freundlichen Farben über die gesamte Badeanzugfläche hinweg, spitze Büsteneinlagen um die kleinen und kleiner werdende Blumen wimmeln, auf dem Kopf der einen eine knallgelbe Raffbadehaube, die an schrumpelige Haut denken lässt. Die zweite trägt einen Lockenschutz, Bernsteinfarben, zusätzlich in Ohrenhöhe. Rechts und links ist eine Seerose aufgesetzt. Getrennt wie vorher in den Umkleidekabinen betreten sie umständlich das Wasser. Die beiden Frauen schwimmen sogleich redend nebeneinander her. Die Männer ziehen im unteren Teil des Beckens sehr gewissenhaft ihre Runden, gewohnt, dass Frauen auch beim Schwimmen nicht viel mit Männern anfangen können. Da taucht auch schon wieder der junge Hahn auf, reißt die Schwimmenden auseinander, die aufgescheucht versuchen, den Schiffsschraubenbewegungen zu entkommen. Sie sammeln sich verschreckt am linken Beckenrand, ziehen es offensichtlich vor, hängend und liegend Beinübungen zu machen. Und endlich, nach langer Zeit, wird die Schwimmhalle wieder einer größeren Bedeutung zugeführt. Drei Pubertätsveterane trotten aus der Schwingtür heraus, pendeln vor den Waschräumen in herausfordernd verhaltener Art hin und her, auf und ab. Sie wirken wie unzusammensetzbare, überladene Teile von sich, abgebrochene Gesten, Schritte, Worte und Blicke. Eine unstete, sie blockierende Kraft geht von ihnen aus, dass der Eindruck entsteht, es wären ganz viele von ihnen. Desinteressiert blicken sie aufs Wasser hin, erkennen an der Badekappe ihren Freund, wenden sich tändelnd erneut einander zu in diesem aufreizenden Pubertätshalbschlaf und an dem freundlichen Missmut, mit dem sie seine Anwesenheit untereinander mit langen Blicken austauschen. Einmal die Faust heben, den Daumen nach unten stellen, ist deutlich zu merken, dass sie seine Art der Tobsucht nur abfällig und von Ferne ertragen können. Eine Weile stehen sie ruhig und geballt beisammen, ergötzen sich an dessen Schaumschlägerei, denn jener scheint nicht begriffen zu haben, dass weniger mehr ist. Dann ziehen sie fast gleichzeitig die Badekappen aus den Hosenbeinen heraus, stülpen sich die schwarzen Kopfschützer über, durch die in der Mitte des Kopfes ein weißer Strich läuft, tänzeln Tiger-like mit lauter abgewürgten Bewegungen im Körper auf den Kacheln herum, bis einer von ihnen den Unterarm hebt, mit großer Unterspieltheit und mit zwei Fingern aufs Wasser zielt und ruft: »Hey Mann, Achtung!« und schießt lässig über die Wellen hinweg. Daraufhin springen sie sich einmal freudig verhalten die Schultern an, stellen sein Ableben fest. Doch der junge Hahn scheint nicht getroffen worden zu sein, denn er schmetterlingt immer noch unverletzt, hechtet sich in die Höhe, schüttelt die Mähne des Wassers ab, bewegt sich unbeeindruckt auf den Sprungturm zu. Genau im richtigen Moment öffnet sich mehrmals hintereinander die Tür der Frauenwaschräume und es drängeln viele Pubertätselevinnen heraus. Es ist die Zeit des Schulschwimmens. Pausenlos hüpft und gickelt es, schiebt und stößt es sich aus dem Gang, klapp, klapp, klapp durch die Schwingtür, wird lachend zurückgelaufen, gealbert, fallen sie sich über die Beine, in die Arme, schwärmen mutvoll ein Stück am Rand entlang, wieselflink wieder zurück, halten sich die Hände vor die Lacher, schlagen mit ihren Handtüchern, wickeln sich ein und wieder aus, zeigen auf den Sprungturm, schütten wieder Lacher in ihre Hände, zupfen und zupfen an ihren Büstenhalteroberteilen, die sehr gefährdet sitzen, weil sie nicht mehr bedecken als die Stelle, an der erst das wachsen wird, wofür sie sich jetzt schon schämen. In die drei Veterane fährt nun ein solcher Adrenalinschub, dass sie für einige Sekunden das gleiche überaktive Verhalten darstellen wie ihr Gegenspieler. Sie rempeln und schubsen sich wahllos gegeneinander, grölen im Kanon in Richtung des Mädchenschwarms, reißen ihre Badekappen vom Kopf, als kriegten sie keine Luft mehr, während sich die bunte Reihe der schamigen Mädchen immer dicht an der Kachelwand entlang dem Wasser zuschiebt. Und auf einmal fallen sie wild gewürfelt ins Wasser, immer noch die Hände vor den Lachern, schwimmen auf der Oberfläche herum wie die bunten Plastikbälle auf der Leine, die kurz vorher ins Becken gelassen wurde. Noch einmal, unter allerbesten Voraussetzungen, wiederholt sich die Stunde des jungen Hahns. Leistungsstolz und blickgewiss steht er im Mittelpunkt aller Augen auf dem Sprungbrett. Selbst die junge Angestellte unterbricht ihre unter Hochspannung stehende Rettungsbereitschaft. Die drei Freunde rücken geschwollen, aber angeschlagen dichter zusammen und rufen ganz und gar wirkungslos nochmals: »Ey! Ey, Mann, du bist nass!« Der Schwarm der Mädchen räumt patschend und schlagend die Schussrichtung, und den drei Freunden bleibt nichts anderes übrig, als seine über sie hinausgewachsene Wichtigkeit neidlos zu ertragen, wie er auf dem Brett steht, ganz in Übereinstimmung mit dem anderen in sich, das Element des Wassers unter sich, das sich danach sehnt, nur von ihm aufgewühlt zu werden. Mit seiner ganzen Haltung zeigt er ihnen an, dass sie trotz ihrer sparsam eingesetzten Mittel einen Fehler nach dem anderen begehen. Und er reagiert auf diesen unqualifizierten Zwischenruf, angemessen verspätet, hebt geringschätzig den Arm zum Gruß, lässt ihn daraufhin einfach nur sinken, nicht einmal herabfallen und wirft sich, wie körperlich beschädigt von diesem blöden Anblick der Dreiergruppe, posenlos steif ins Wasser. Taucht blitzschnell wieder auf, seine überragende Schwimmfähigkeit unterbietend, haut sich ein einziges Mal kurz an die Stirn, verschwindet wieder auf dem Grund, offensichtlich in der Hoffnung, dass die drei ebenfalls untergegangen sind. Und ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Halle mitsamt Personal, Wasser, Kacheln und Fenster in eine übliche Dürftigkeit verfällt, steigt er aus dem Bad, nimmt in der Haltung eines Tiefseetauchers die Treppen, blickt an dem Trio aufwendig vorbei, deutet dann blitzartig, ganz in ihre Nähe gesprungen, eine heftige Boxbewegung in ihren Unterleib an, zieht es sodann vor, die gönnerhafte Geste der Herausforderung an sich selbst auszuprobieren, reißt den Arm weg, zielt sich auf den Unterleib, trifft und knickt einmal heftig in sich zusammen, spielt einen schwer Getroffenen, eine bildhafte Darstellung seines inneren Zustands, Schläger und Erschlagener in einer Person. Nach dem letzten Sieg geht er stolz und kämpferisch zielgerade, sicher und bestimmt anzeigend, dass die Zeit für ihn hier um ist, dass Großes allein zu bleiben hat, auf die Schwingtür zu, schlägt sie mit dem Fuß auf, passiert die Öffnung grußlos, verlässt die Bildfläche, ein Stück Welt und Wirklichkeit mit sich nehmend, die ohne ihn in tiefe Bedeutungslosigkeit versinkt.
Bevor jetzt das Gespräch kommt mit der Jutta Heinrich, möchte ich zuerst noch etwas vorlesen, was sie geschrieben hat über den Themenbereich «Etwas sagen, sich öffentlich machen, sich mit einer Idee exponieren». Das als quasi Einleitung zum Gespräch. «Es ist eigentlich sehr schwierig für mich, über mich zu sprechen. Ich habe immer wieder andere Ansätze. Ich würde allem Gesagten auch in 2 Jahren widersprechen. Das sind alles nur vorsichtige Findungen, keine Behauptungen. Ich habe manches Mal den Wunsch, eine Kunst zu machen, hinter der ich nicht auffindbar bin. Mein allergrößter Wunsch ist, keine Auskunft über mich zu geben. Aber das steht auf der anderen Seite wieder im Widerspruch zum feministischen Ideengut, dass die Person gleichermaßen als Wirkungsgeschichte vorhanden sein muss. Von daher bin ich in einem ständigen Widerstreit. In deinen Texten ist immer sehr viel von Pubertät die Rede, oder ich habe das Gefühl, das beschäftigt dich sehr. Weißt du, warum für dich das so eine wichtige Zeit ist?
Die Frage finde ich interessant, weil jetzt natürlich auch in der Häufung es mir auch selbst auffällt. Ich muss allerdings dazu sagen, um ganz aufrichtig zu sein, den Text, den ich eben vorgelesen habe, das ist etwas, was ich sonst nie mache, nämlich eine Auftragsarbeit. Und ich wurde eingeladen, bei einer Anthologie mitzuarbeiten, die der Hans Eppendorf herausgegeben hat, unter dem Titel »Kleine Monster, Innenansichten der Pubertät«. Und erst habe ich abgesagt, weil ich normalerweise mich sträube, also extra Texte zu schreiben, weil ich immer das Gefühl habe, also entweder sind das Abfalltexte, die schon lange in der Schublade liegen und die ein bisschen abgewandelt werden, damit sie in das Thema hineinknallen, oder man saugt sich irgendetwas stümperhaft aus dem Finger, insbesondere dann, wenn es ziemlich hoch bezahlt wird, denn Schriftsteller verdienen und Schriftstellerinnen insbesondere sehr, sehr wenig Geld. Und erst habe ich mich nicht darauf eingelassen, aber dann hat mich das Thema unendlich gefesselt. Und in dem ganzen Buch sind ich habe 2 Texte drin. Einen Text, weibliche Pubertät, und einen Text, eine ironische Kritik an der männlichen Pubertät. Das hat mich dann so gefesselt, dass es mich mitgerissen hat. Und natürlich, wenn du mich jetzt fragst, dann glaube ich zugeben zu müssen, dass das schon ein Zentrumsthema von mir ist, weil ich das Gefühl habe, das weiß man ja nie so ganz genau, wenn man den Kern des Schreibens wüsste, würde man vielleicht aufhören zu schreiben, dass wohl mit dem Beginn oder mit dem Einsetzen des Schubes im eigenen Körper, also das heißt da, wo der magische Zeitpunkt aufhört, also der eigene Körper zum Zentrum eines möglichen Ichs sich bildet und der eigene Körper auch oft danach verlangt, anderes zu unterwerfen, weil er aufgeladen ist und viele Sehnsüchte entwickelt und Schmerzen und Bilder und Vorstellungen, die dem Körper vorher fremd sind. Und ich glaube, dass der springende Punkt für mich darin liegt, oder die Ahnung, dass bereits mit dem Beginn der weiblichen Pubertät etwas anzufangen hat, das wie eine Kastration oder Verstümmelung der Frau ist oder genannt werden kann. Denn die aktive Sexualität der Frau wird da für mich bereits unterdrückt. Sie wird auf ein Wesen reduziert, das zu antworten hat. Und ich habe mich immer gefragt, wo bleibt eigentlich die eigenständige Lust der Frau? Wo kommt sie zur Sprache? Und es ist auch in dem ganzen Pubertätsbuch, das voll von männlichen Texten ist, die darunter leiden, also wo ihnen alles steht, jedes Haar steht ihnen zu Berge, der Schwanz und was nicht alles. Und ununterbrochen sind sie auf der Suche, die Welt, Frauen und alles Mögliche zu durchbohren. Und für Frauen ist der Beginn der Sexualität scheinbar, dass sie anfangen zu bluten und, wie ich es im Text geschrieben habe, dass sie lernen, mit Kopfschmerzen und Unpässlichkeiten zu leben. Und darin, glaube ich, liegt eine ganz große Lüge. Und vielleicht ist das der Anfang, von dem man sagen kann, dass die Frau nie wieder in die Lage versetzt wird, Subjekte zu setzen. Also, dass sie da anfängt, zum Objekt zu werden und es in gewisser Weise zu bleiben.
Also im Theaterstück, das Geschlecht der Gedanken, da beschreibst du ja das auch irgendwo.
Ja.
Und dort sagt dann die Conny auch mal, ich will weder mein Vater noch meine Mutter sein. Ja. Gibt es dann einen Ausweg aus dem, also aus der Beziehung, die du dort beschreibst, für mich sehr einfühlend und auch sehr, also die Brutalität dieses Sachverhalts kommt für mich dort zum Tragen zwischen diesen Eltern, die also, ja, wo das so wirklich sehr, sehr erlebbar wird. Gibt es dann einen Ausweg für dich? Oder wo liegt der dann?
Also ein Ausweg für mich ist insofern eine besonders schwere Frage, weil es ja insgesamt überhaupt nichts mit meiner Autobiografie zu tun hat. Ich komme aus einer großbürgerlichen Familie und ich habe 4 Schwestern. Also ich bin vollkommen anders aufgewachsen. Und es kann ja möglich sein, dass ich ein so seismografisches Empfinden gerade für diese Art der Unterjochung der Freiheit, der körperlichen Freiheit und der gedanklichen Freiheit habe, weil ich glaube, dass ich von meinem Vater sehr hochgehalten wurde. Ich habe das alles ganz anders erlebt und dadurch es bei anderen Frauen wie eine Schmach beobachtet. Ich meine, in diesem Buch, das Geschlecht der Gedanken, versuche ich darzustellen, dass diesem Mädchen anhand dieser beiden grässlichen, unannehmbaren Vorbilder, einmal die Mutter, die sie als Wasserseele bezeichnet, die Demut im ganzen Körper trägt, und der Vater, den sie als Pferd bezeichnet, der eigentlich auch ein Leidgeprüfter ist, der gar keinen Ausdruck eines wirklich lebendigen Menschen in sich hat, sondern die Knechtschaft, um die männliche Macht weiterzutragen, ganz tief in sich hineingenommen hat, habe ich gelöst in diesem Buch so in Form einer Art Rachereise. Dieses Mädchen flüchtet in das einzige Niemandsland, wo sie auch die Kraft ihres Körpers, die Kraft ihrer Gedanken behalten kann, indem sie sich im Kopf auf die Reise macht. Natürlich ist das keine Lösung auf die Dauer, denn sie muss von dieser Reise zurückkehren. Und wenn ich davon ausgehe, dass sie einen Körper hat, der starken Forderungen auch unterliegt, also ein sinnliches Geschöpf, das kommt ja auch aus den Texten hervor, die Fantasie ist ja eine sehr sinnliche Fantasie, dann kann das keine Lösung bleiben. Aber ich bin doch davon überzeugt, dass es so etwas gibt, wie zwischen allen Normen und Formen immerfort sich neue Schlupflöcher zu suchen, um zu leben und zu existieren. Also das ist auch meine Meinung.
Ist das ein Grund, warum du schreibst?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke mir schon, dadurch, dass ich das alles so unannehmbar, aber auch natürlich auch abenteuerlich empfunden habe um mich herum, dass ich es anfangs versucht habe, immer mit außergewöhnlichen Berufen für mich selbst zu kompensieren. Ich habe ja manchmal denke ich, ich habe ein so abenteuerliches Leben bis jetzt schon geführt, dass das sicher auch Ausdruck eines zu viel in mir selbst ist. Und als ich das nicht mehr konnte im Beruf, ich habe also zum Schluss es dann wirklich geschafft, dass ich eine Unternehmerin war mit 5 Einzelhandelsgeschäften und einem riesigen Großhandel und mit 20 Angestellten. Und ich habe fast 1 Million Umsatz allein gemacht und da war ich 25, dass ich irgendwie merkte, so geht es nicht mehr weiter. Dieses zu viel oder dieses Missbehagen, das ich immerfort versuche, in Aktivitäten letztlich dann gegen mich selbst zu richten, muss ich einmal auf mich zurücknehmen und es bearbeiten. Und dadurch brach dann praktisch die Leidenschaft zum Schreiben heraus. Das heißt vielleicht auch zu einer größeren Klarheit in mir hin. Und ich glaube schon, dass Schreiben eine Art, ja, vielleicht wie eine Art Rettung bedeutet, auch eine Rettung, dass ich nicht bitter werde, sondern dass ich das Leben immer noch als ein Abenteuer auch ansehen kann, indem ich es ausdrücke, was ich nicht eingelöst vorfinde.
In deinem Buch Das Geschlecht der Gedanken, da kommen ja auch Fantasien hervor, die Frauen sonst nicht so zulassen, also zum Beispiel Gewaltfantasien. Und kannst du etwas erzählen darüber, wie das angekommen ist, so bei Frauen?
Also, als das Buch rauskam, ist es eigentlich ja sehr viel mehr, also durch Spiegel und Zeit, wo fast Männer dahinter standen, überhaupt so stark besprochen worden. Und erst sehr viel später oder ganz oder langsamer haben sich Frauen dem angeschlossen. Und ich habe diese für mich bedrückende Erfahrung gemacht, dass ich also richtige Karten bekam von Frauenbuchläden, wo mir gesagt wurde und mitgeteilt wurde, ganz offen, bei uns darfst du nicht lesen, weil du ein ganz gewalttätiges, bösartiges Buch geschrieben hast. Also es war mir ein Zeichen, dass Frauen also dieses liebeskuschelige Wesen immer und immer wieder bleiben wollen. Natürlich stellt sich die Frage, ob Frauen Gewaltfantasien überhaupt nicht besitzen. Das kann ich so rundweg gar nicht sagen. Oder aber, ob sie verdrängen. Ich gehe aber eher davon aus, dass sie sehr stark verdrängt werden. Denn wenn wir davon ausgehen, wie viel psychische Leiden gerade bei Frauen anzutreffen sind, ja wesentlich eklatanter als bei Männern, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass die Gewalt oder die Aggression heißt ja auch auf etwas zugehen, sich packen, sich nehmen, es bearbeiten, dass das bei Frauen das wird ihnen ganz früh abdressiert. Dieser Gedanke kommt nie wieder auf. Ja? Und es gibt ja jetzt dieses Buch von der Margrethe Mitscherlich, in der sie allerdings zwar auffordert, etwas, ein klein bisschen mehr aggressiv zu sein. Also auch da wird schon wieder die Gesamtheit der Aggression behütet und beschützt. Ich glaube wirklich, dass die Frauen, also so wie sie sich bis jetzt gebärden, dem Mann wirklich gar nicht gefährlich werden können. Denn der Mann scheint zu wissen, wenn die Frau in der Gesellschaft nicht weiterkommt, dass sie sich dann aufs Bett legt und ihre Kopfschmerzen bekommt. Also etwas übertrieben ausgedrückt. Und diese Gewaltfantasien, dazu stehe ich auch, dass dieser Art Rachefeldzug gegen eine scheinbar unverrückbare Gesellschaft, das finde ich, ist ein ganz wichtiges Potenzial, das die Frauen einmal in sich zulassen sollten. Deswegen muss ja nicht gleich Krieg geführt werden. Aber eine wesentlich heftigere und aggressivere Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau, dafür wäre es eigentlich schon längst die Zeit gewesen.
Du hast vorher vom Spiegel und von der Zeit erzählt, wo das Buch besprochen worden ist. Hast du Reaktionen von Männern gehabt, die sich ja sehr bedroht fühlen müssten von diesen Fantasien? Also ich denke, diese Fantasien sind wirklich ein Widerstandspotenzial, auch wenn du dir dann überlegst, wie setze ich das um oder was heißt das für mich? Einfach einmal zulassen, dass man aggressiv ist auf diese Welt. Wie reagieren dann Männer darauf?